sind wir in der vorletzten Darstellungstheorie-Vorlesung, glaube ich. Ich glaube, nächste Woche ist die letzte. Let's go, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir waren letztes Mal bei Charaktergraden und wir waren dabei, Lemma 6.2 zu beweisen. In Lemma 6.2 haben wir eine natürliche Zahl n, dann haben wir komplexe Zahlen b1 bis bn und wir gucken uns jetzt quasi Linearkombinationen an aus diesen Zahlen b1 bis bn mit ganzzahligen Koeffizienten. Als Menge gucken wir uns diese Menge der Linearkombinationen an und dann zeigen wir, die bilden mit plus eine Untergruppe von c plus, das haben wir schon gemacht. Und wir zeigen aber noch mehr, nämlich, das ist noch zu zeigen, diese Menge ist m. Wir wollen noch zeigen, ist a aus m und gilt, dass alle Produkte von a mit irgendwas aus m wieder in m liegen. So ist die Zahl a ganz algebraisch. Über Q, aber das sage ich jetzt nicht mehr dazu, weil wir immer nur über Q arbeiten. Und das hieß, nochmal zur Erinnerung, das hieß, dass es ein normiertes Polynom gibt aus Zx, von dem a eine Nullstelle ist. So, und wir müssen diese Aussagen der Theorie zeigen, den Rest haben wir schon. Also, setzen wir voraus, dass das so sei. Sei a aus m mit der Eigenschaft, dass beide Produkte wieder in n liegen. Und dann möchte ich jetzt Koeffizienten aus z hernehmen, so dass man das Produkt von a mit b1 schreiben kann als Linearkombination. Nach Voraussetzung geht das und ich brauche eigentlich eine Notation. Sein also. Vielleicht möchte ich erstmal ein festes i haben, Augenblick. Nee. I aus der Menge 1 bis n seien jetzt lambda 1i bis lambda ni aus z. So, das gilt b1 mal a, was dasselbe ist wie a mal b1. Das zu schreiben als, also nochmal, wir fangen mit a an, wir multiplizieren mit b1, b1 liegt in der Menge m, das heißt nach unserer Voraussetzung landet es auch wieder in m, das heißt wir können das als Z-Linearkombination von den Bs schreiben und die Lambda sind die Koeffizienten dafür. Ich schreibe es also als Lambda 1i mal b1 plus Lambda, habe ich das richtig gemacht? Genau, und so weiter bis Lambda ni mal bn. Irgendwie das Bedürfnis. Mir kommt das seltsam vor, ich möchte sagen, b i mal a ist das. Weil die Mutation so mäßig ergibt. Wir werden gleich merken, ich das nicht so meine. Aber für alle i kann ich ja dieses Produkt bilden und weiß, dass ich wieder in der Menge m lande und kann mir deshalb solche Koeffizienten unternehmen. Also machen wir es doch gleich allgemein. Warum nicht, wenn wir es können? Das heißt, hier habe ich Lambda 1i mal b1, das heißt, der erste Index bei dem Lambda passt zu dem entsprechenden b. Dann habe ich Lambda 2i mal b2 und so weiter bis Lambda ni mal bn. Nehme ich mir das alles her, wer weiß, ob wir das noch alles brauchen. Und jetzt bilde ich die Matrix dieser Lambdas. I und J laufen beide von 1 bis n, das ist eine quadratische Matrix. Und jetzt kann ich in Matrix-Schreibweise mit so Multiplikation arbeiten. Das heißt, ich betrachte diese Matrix als Matrix in, jetzt haben ja alle wahrscheinlich verschiedene Notationen dafür, ich interpretiere das als n kreuz n Matrix über C und multipliziere jetzt einen Vektor aus C hoch n damit von links. So aus. Ich nehme diesen Vektor der Bs, b1 bis bn, multipliziere den per Matrixmultiplikation, das heißt, ich interpretiere den als Matrix mit einer Zeile, mit unserer Matrix D. Und wenn ich das mache, naja, was passiert dann? Ich gehe die erste, für den ersten Eintrag gehe ich die erste Spalte von D durch, Das heißt, da habe ich Lambda, Moment, erste Spalte heißt J ist 1, also Lambda 1, 1, Lambda 2, 1, Lambda 3 1 und so weiter. Das passt aber genau zu dem, was hier steht. Das heißt, dann bekomme ich genau diese Kombination. Also habe ich hier an der ersten Stelle B1 mal A, an der zweiten B2 mal A und so weiter bis Bn mal A, weil wir unsere Notation so gewählt haben. Ich drücke also dieses Darstellen als Matrixmultiplikation aus und damit quasi als Bewirken einer c-linearen Abbildung. So, jetzt kommt also wieder lineare Algebra, wie schon ständig in dieser Vorlesung. Ich möchte noch ein paar Umformungen machen, bevor wir eine Fallunterscheidung machen, je nachdem, ob dieser Vektor hier der Nullvektor ist oder nicht. Wir wissen ja nicht, was die b's sind. Also muss ich noch ganz kurz eine Umformung machen. Das ist dasselbe, was rauskommen würde, wenn wir den Vektor oder die Matrix in einer Zeile von B1 bis Bn bilden würden und würden dann Matrixmultiplikation machen mit der Matrix, die wir kriegen, wenn wir A mal die Einheitsmatrix der Größe n kreuz n bilden. Das ist nochmal eine andere Art, das hinzuschreiben. Und das bringt mich dann zu folgender Matrix, die ich dann als Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems auffasse. Die Schlange ist nämlich jetzt, und das ist inspiriert von der letzten Umformung, das ist die Matrix D minus A mal die Einheitsmatrix der Größe N. Und das passt, weil D auch Größe N kreuz N hat. Und wir sehen hier, naja, dieser Vektor multipliziert mit der Matrix D ist dasselbe wie dieser Vektor multipliziert mit dieser Matrix. Wenn ich also die Differenz der Matrizen bilde, dann ist plötzlich dieser Vektor ein Lösungsvektor für das lineare Gleichungssystem x Stern d Schlange gleich 0. Okay, ja?
Das heißt einfach nur A ist ein Eigenwert. Oder? Wir könnten auch A ausklammern. Wir kriegen
ja.
Vektor mal die Matrix, ist einfach A mal der Vektor, das heißt A ist ein Eigenwert und B1 bis Bn ist ein Eigenvektor.
Das ist eine andere Art, das auszudrücken, genau.
Oder?
Wenn man, ja. Ja, genau. Man löst ja auch genau diese Art von Gleichungssystem, ja, wenn man nach Eigenvektoren sucht. Ja, genau. Ja, das ist eine andere Art, das auszudrücken. Genau. Ich muss immer kurz innehalten, weil bei mir Eigenwerte nicht zu Matrizen gehören, sondern zu Abbildungen. Okay. Wenn wir hier über Matrizen reden, aber da das ja nur eine sprachliche Variante ist, ich brauche halt immer nur eine Sekunde. So, das ist ein homogenes lineares Gleichungssystem. Das heißt, wir können jetzt Theorie draufwerfen, das ist immer lösbar, der Nullvektor löst das. Es könnte sein, dass unser Lösungsvektor einfach der Nullvektor ist. Das ist dann ein bisschen langweilig, aber okay, ist halt ein Fall. Und wir gucken dann etwas ausführlicher auf den anderen Fall, wo dieser Vektor B1 bis Bn nicht der Nullvektor ist. Wenn dieser Vektor aus den Bs der Nullvektor ist. Na, unsere Menge bestand ja gerade aus all diesen Kombinationen mit den Bs. Wenn da überall 0 steht, dann besteht die Menge m nur aus 0. Und 0 ist natürlich ganz algebraisch. Also sind dann alle Elemente von m ganz algebraisch und insgesamt nur unser A. Gut, das war langweilig, aber muss man halt auch drüber machen. Jetzt kommt ganz viel lineare Algebra, von der ich nur ein bisschen was hinschreibe. Ich gucke mal so in die Gesichter. Dass so ein homogenes Gleichungssystem lösbar ist, ist keine Überraschung. Die Anzahl der Lösungen verrät uns aber etwas über die Matrix, über die Koeffizientenmatrix. So. Hier haben wir jetzt ja offensichtlich mehrere Lösungen, denn es gibt eine, die nicht der Nullvektor ist. Was sagt uns das über die Matrix, die Schlange? Die Matrix ist nicht in der Kerbe. Sie hat nicht vollen Rang, denn ansonsten gäbe es nur genau eine Lösung und das müsste dann die Lösung sein, die langweilig die bestimmt kennen mit dem Nullvektor. Die Determinante ist also 0 und dann kann man sich irgendwie überlegen, wie denn die Determinante von die Schlange aussieht, also zum Beispiel mit Laplace entlang irgendeiner Zeit oder Spalte oder so. Und dann ist die Frage, was ist die höchste Potenz von A, die da vorkommt? Na, hier, da stehen irgendwelche Sachen, dann hat man hier irgendwas mit A und da ist die größte Potenz, die vorkommen kann, A sein. So, das ist das Wildeste, was passieren kann, wenn man da so entwickelt. Also größte im Sinne von der höchste Exponent, der da vorkommt. Deswegen setze ich mal Anführungszeichen. Und der Vorfaktor muss dann 1 sein, weil die Potenzen von der A hier so erscheinen. Also ja, 1 oder minus 1. Ich hätte sogar gedacht 1. Wahrscheinlich kann man das zeigen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das brauche. Vielleicht reicht 1 oder minus 1. Ansonsten kann man ja durch Multiplikation mit minus 1 aus dem Polynom, das ich mir gleich überlegen möchte, ein normiertes machen. Denn so bastel ich mir jetzt mein Polynom, was ganzzahlig ist und A als Nullstelle hat. Jetzt ist nämlich folgendes Polynom: Determinante von x minus, ups, andersrum. Minus x mal als Matrix oder minus 1 mal dieses Polynom normiert ganzzahlig und hat A als Nullstelle. Also sind wir fertig. Das heißt, gucken wir nochmal, warum sind die Koeffizienten aus diesem Polynom ganzzahlig? Naja, hier dieses minus x mal Einheitsmatrix ist egal, die Koeffizienten setzen sich aus den Einträgen von D im Wesentlichen zusammen und zu Produkten und Konditionen. Gucken wir also nochmal auf D. D bestand aus diesen Lambdas. Die Einträge der Matrix D kommen also alle aus Z. Und dann haben wir da halt Summen und Produkte und sowas, also sind die ganzen Koeffizienten ganzzahlig. Deswegen ist auch in diesem Fall das A ganz algebraisch und wir sind schon fertig. Das war's. Wir haben also wieder so einen kleinen Kunstgriff getan und in die lineare Algebra-Trickkiste gegriffen. Daraus folgt dann, das schreibe ich jetzt als Korollar hin, obwohl es eigentlich verdient, ein eigener Satz zu sein, dass die Menge aller ganz algebraischen Zahlen ein Teilring von C bildet. Das kann man jetzt einfach mit diesem Lemma 6.2, also mit dieser Eigenschaft von beweisen. 6.3. Und das ist ein direktes Korollar aus 6.2. Ich sage noch zwei Sätze dazu, warum. Falls wir da doch irgendwann mal Details ausxen wollen, falls jemand das interessant findet, dann können wir das in der Übung machen. Aber man verwendet hier natürlich so ein Teilringkriterium. C ist ein Körper, also ein Ring. Also brauchen wir eine Untergruppe bezüglich Plus. Kein Problem. Die Multiplikation ist das Interessante. Man will eigentlich ja nicht, wenn man zwei ganz algebraische Zahlen hat, jetzt nach einem Polynom suchen, das ganzzahlig ist und normiert und das Produkt als Nullstelle hat. Also das ist vielleicht ein bisschen nervig. Oder generell ist es nervig, explizit solche Polynome basteln zu wollen. Das möchte man eigentlich nicht. Man möchte ein anderes Argument finden und da ist der Witz, dass man dann immer 6 Zweifel verwenden kann. Ja.
Echte Zweifel einmal, gibt es eine Notation für die Menge aller Ganzahl?
Nee, aber ich habe gerade beim Schreiben gedacht, es sollte eine geben. Weil es natürlich nervt, das immer hinzuschreiben. Ne? Ja, sollen wir uns kurz eine ausdenken? Ja? Brauchen wir es ja noch? Moment, brauchen wir es noch? 2, 3, 4 Mal? Ja, doch, das lohnt sich. Und wir gucken immer nur in C und bezogen auf Z und Q. Also können wir sowas machen wie geschwungen G, geschwungen A, ganz algebraisch. Ist das gut? Ich sehe skeptische Gesichter. Ja, oder fällt uns noch was anderes, einfacheres, schöneres ein?
Ich muss kurz in meine Seminararbeit reinschauen, was ich da definiert habe.
Okay.
Aber ich habe da auf jeden Fall eine Bezeichnung für genommen.
Also ich glaube, in irgendeinem Buch war es mit so einem O und wie so.
Ja, für die Ganzheitsringe. Ja, die Notation kenne ich auch. Aber da wir jetzt außerhalb dieser allgemeineren Theorie sind.
Okay. Ja, genau. Dann.
Und es bedeutet, für die ein großes O was anderes bedeutet. Das ist auch noch.
Mir würde sonst noch einfallen, dass wir das C nehmen und dieses geschwungene G und geschwungene A als Index sozusagen.
Ah, innerhalb C und dann ganz algebraisch. Dann müssen wir sie auch nicht schwingen vielleicht. Dann können wir vielleicht auch einfach machen C und unten steht klein G A dran. So. Für ganz algebraisch. Das ist doch cool. Sehr gut. Toller Vorschlag.
Ich habe meine Notation gefunden.
Und?
Ich habe immer Z unten K für den Ganzheitsring in K geschrieben und dann mit einem großen A für die algebraische.
Ja. Genau, und das ist nämlich, wenn man dann mehr Theorie dazu macht und Ganzheitsringe allgemeiner betrachtet, dann will man diese Art von Notation, wo man quasi das Konzept hat und dadurch die Buchstaben spezifiziert, wie die Sachen heißen. Das brauchen wir ja nicht. Ich finde das gut. C und ein GA für ganz algebraisch ist super. Nehmen wir. Ist gekauft.
Und weil die Satz, den wir gerade hatten, gibt es auch eine umgekehrte Aussagenotation? Das geht aus der ganz algebraisch.
Das ist eine interessante Frage, die möchte ich offen lassen. Das können wir mal bei Gelegenheit besprechen.
Okay.
Ich schreibe mir das hin, damit ich es nicht vergesse. Ich muss ja nicht alles immer sofort verraten. So, also nochmal. Wenn wir ein Teilreihenkriterium draufwerfen, dann geht es im Wesentlichen um Abgeschlossenheit bezüglich Subtraktion und Multiplikation. Und für die Multiplikation haben wir dieses Lemma 6,2. Das können wir darauf werfen. Und da muss man einfach nur geschickt so mit Koeffizienten agieren können. Dann kriegt man das hin. So macht man es übrigens in der Galois-Theorie ja auch. Wenn man zeigt, dass das Produkt von zwei algebraischen Zahlen aus C wieder algebraisch ist, und die Summe und so, dann bastelt man ja auch nicht explizit Polynome, die einem das zeigen sollen. Da argumentiert man ja auch mit einer algebraischen Struktur. Und dann kommen wir zu Lemma 6,4 und das ist mein kleines Highlight hier. Und ich weiß, dass einige das schon kennen. Und das wird auch der Schlüssel sein in den nächsten Resultaten, die wir zeigen, wenn wir nämlich wieder zurückkommen zu Gruppen und Darstellungen. Innerhalb von Q sind die ganz algebraischen Zahlen oder die einzigen, die man da findet, bereits selber ganze Zahlen. Also kann ich, jetzt kann ich auch Notation verwenden. C unten GA geschnitten mit Q Z. Ha! Super, so kurz war das noch nie. Ich freue mich. Und der Beweis ist auch super kurz. Wir schnappen uns eine ganz algebraische Zahl aus Q und dann schreiben wir die so, dass man sehen kann, dass es ein Bruch ist. Und das machen wir alles möglichst einfach. Also irgendwie so, sei mein Ding der A aus Q und ganz algebraisch, also ungeschnitten C, ganz algebraisch. Ich muss mich nur konzentrieren, das nicht auszusprechen, denn CGA hat bei mir eine andere Assoziation. Aber so, sei das so und sein. Jetzt ist das ja ein Element von Q. Und das heißt, wir können das schreiben als ganze Zahl mal Inverses einer ganzen Zahl, wobei die zweite ganze Zahl nicht 0 sein darf. Und wir können das direkt so wählen, dass die beiden ganzen Zahlen teilbefreit sind. Also wenn Sie in Schulsprache Brüchen denken, dann Bruchwurzeler, wenn er Teil erfand sind. Ansonsten kürzen wir. Sein B, C, S, Z, C, Knoll und B, C, Teilabstand, B, C, Teilabstand, Z, so, dass ich, warum auch immer, jetzt weiß ich, warum ich nicht B und C genommen habe, sondern C und D. Jetzt ist noch nicht zu spät, das zu ändern. Sein C und D aus Z, D um gleich 0 und C und D Teilabstand in Z, so dass ich A schreiben kann als C mal D hoch plus S. Die Koeffizienten von meinem Polynom sollen nämlich B heißen. A ist ja ganz algebraisch, ich finde also ein normiertes Polynom aus Zx, von dem es eine Nullstelle ist und die Koeffizienten kriegen jetzt Namen und Sie sehen, wo das hinführt, die heißen B, also wollen wir anscheinend zu gleich sein B0, da sein erstmal N aus N P gleich X hoch N plus mache ich das mit die N minus 1 basteln wir los. Wir stellen uns jetzt ja vor, was passiert, wenn wir A da einsetzen. Dann haben wir hier A hoch N plus irgendwas A hoch N minus 1 plus bla bla bla, B1 mal A plus B0 und ich möchte sehen, wie daraus zumindest erstmal ein ganzzahliger Ausdruck werden kann, indem ich mit D hoch N multipliziere, denn das ist, also wenn wir vorne A hoch N stehen haben, dann steht da ja C hoch N mal D hoch minus 1 hoch N. Das heißt, das wird ganzzahlig, wenn ich mit D hoch N multipliziere. Das ist so der übliche Trick, den man in solchen Situationen macht. Jetzt ist jetzt ist 0 das gleiche wie hier eingesetzt A mal, also 0 nicht geschickt hin. 0 ist das gleiche wie 0 mal d hoch n. Also fange ich so an. 0 mal 0 ist gleich 0 mal d hoch n. Das ist p eingesetzt a mal d hoch n. Und jetzt überlegen wir, was passiert, wenn man in p a einsetzt und dann mit d hoch n multipliziert. Dann steht da c hoch n, denn d hoch n hoch minus 1 und d hoch n kürzen sich weg. Plus b n minus 1 mal, was passiert hier? Von a hoch n minus 1 bleibt jetzt noch ein c hoch n minus 1 übrig, mal d, ja. Weil ja d hoch n minus 1 hoch minus 1 sich gegen die entsprechende Potenz von d wegkürzt, aber dann noch ein d übrig bleibt, denn wir multiplizieren mit d hoch n. Und so geht es weiter. Hier habe ich jetzt schon c mal d hoch n minus 1, weil nur eins von den Ds zum Kürzen benutzt wird. Und dann steht hier noch b0 mal d hoch. Ich hoffe, ich habe alles richtig multipliziert. Und das ist alles insgesamt mit 0. Und jetzt starre ich da kurz drauf. Die linke Seite ist 0. 0 ist durch d teilbar. Die rechte Seite ist, gucken wir mal, hier steckt ein d drin, hier steckt ein d drin, bla 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 bla, überall steckt ein d drin. Dann muss auch hier im ersten Summanden ein d drin stecken, das heißt d ist ein Teiler von c hoch n. Jetzt ist das so und daraus folgt d teilt c hoch n. Und das ist nicht schlecht, denn D und C sollen Teilabstand sein und Z ist ein faktorieller Ring. Das heißt, jetzt könnte man irgendwie sagen, ja, das ist sofort eine Einheit oder wenn es einen Primfaktor gäbe, dann hätte man wieder große Teilabstand, bla bla bla. Das heißt, es geht nur, wenn Eine Einheit ist ein Z, das heißt, D ist 1 oder minus 1. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das geht. Aufgrund der Tagerkrankheit. Und weil Z ein faktorieller Ring ist und ich kann gar nicht genug feiern, wie toll diese Eigenschaft ist.
Warum muss D C hoch N teilen?
Naja, D teilt ja die linke Seite, die 0.
Ja.
Und D teilt hier auf der rechten Seite ja, okay, alle Summanden.
Ja.
Muss also den ersten auch teilen. Ja. Okay, ich habe noch dazu eine andere Frage. Ja, gut. Also ist die 1 mal minus 1 und wenn wir jetzt auf den Ursprung gucken, dann ist A selber ganzzahlig. So, das macht Spaß, das kann man eigentlich auch schon in Algebra 1 fragen. Und daraus können wir schlussfolgern, dass Charakterwerte ganz algebraisch sind. Klammer 6, 5, beziehungsweise zum Satz davor. Klammer 6, 5. Ich möchte es in Worten hinschreiben, weil es schöner ist. Charakterwerte sind ganz algebraisch, also in unserer schönen Menge C, klein a, g. G, a, klein g. Klein. Das folgt jetzt aus Lemma 4, Teil A, Charakterwerte sind Summen von Einheitswurzeln. Und Einheitswurzeln sind ganz algebraisch, das haben wir mit den Beispielen besprochen. Und dann kommt Satz 6, 3 und erledigt das für uns. Also ganz kurz. Sind hier ein Charakter von G und war 4, 4, Teil A, der Charakterwert, eine Summe von Einheitswurzeln. Und Einheitswurzeln sind ganz algebraisch und dann brauche ich das, diese Menge abgeschlossen unter Addition, das reicht sogar schon. Und das ist Satz 6, 3. Liegt also mit Satz und ein GA. Ha! Und dann kommen jetzt einfach noch, ich guck mal gerade, zwei Resultate. Bei dem einen machen wir auch nur ein ganz kleines Stückchen Quantenweiß, da brauchen wir nämlich Galois-Theorie. Das heißt, da müssen Sie mir sowieso Sachen glauben, also können Sie mir auch einfach diese Aussage glauben. Jedenfalls, die noch nicht Galois-Theorie gehört haben. Und dann können wir nämlich heute, glaube ich, vielleicht schon dahin gucken, wie man die Sachen dann gleich benutzt. Mal sehen. Das nächste Lemma, ich schreibe es erstmal an, dann können Sie nämlich das kurz verdauen, während ich die Tafel wische. Das nächste Lemma ist wieder so ein bisschen seltsam, das erinnert an Kapitel 4. Ich beginne mit einem irreduziblen Charakter. Nennen wir Chi, sein Chi. Irreduzibler Charakter und sei H ein Gruppenelement, sei hier aus dem H und H ein Gruppenelement, dann ist eine seltsame Zahl, die ich jetzt hinschreibe, ganz algebraisch. Die seltsame Zahl ist folgende: Länge der konjugierten Klasse von H multipliziert mit dem Charakterwert von H multipliziert mit dem Grad hoch minus 1. Und das liegt in unserer Menge der ganz algebraischen Zahlen in C. Und dieser total seltsame Ausdruck wird später auf wundersame Weise auftauchen. Und wie durch Magie können wir dann diese Resultate draufwerfen. Und das wird total schön versprochen. Jetzt sieht es erstmal ein bisschen random aus. Das macht nichts. Gut, kurz durchatmen und ich wische. Okay. machen, das Zeug, was da steht. Dann können wir uns jetzt noch ein bisschen Notation hernehmen. So, womit kommt denn so ein erudizierter Charakter immer um die Ecke? Der kommt mit einer erudizierten Darstellung, wo er herkommt. Dazu gehört ein einfacher Modul, auf dem diese Darstellung lebt oder etwas macht. Und da nehme ich mir jetzt einfach nur kurz Notation her. Und ich denke, ich möchte, damit ich dann gleich in der Gruppenalgebra arbeiten kann, jetzt direkt meine Darstellung so hernehmen, dass ich die, also ich fange mit einer Darstellung der Gruppe an, die zu dem Charakter gehört, und dehne die dann aber aus auf eine Darstellung von CG. Und die Notation soll so sein, dass jetzt die Darstellung, mit der wir arbeiten, sofort die auf CG ist. Sei Delta eine Darstellung von der Gruppenalgebra. So, dass die Einschränkung davon, also die Einschränkung von Delta auf die Gruppe, irreduzibel ist und zum Charakter Chi gehört. In Wirklichkeit funktioniert das ja rückwärts. Also wir haben zu dem Charakter Chi eine irreduzible Darstellung der Gruppe und dann dehnen wir die aus auf eine Darstellung der Gruppenalgebra. Ich wollte nur die Notation gerne so haben, dass es für mich einfach ist. Stichwort einfach. Jetzt gibt es einen einfachen G-Modul über C, auf dem die Gruppenalgebra vermöge dieser Darstellung wirkt. Sei V ein einfacher C-G-Modul, ich schreibe mal zu Delta, damit wir wissen, dass Delta die Darstellung ist, oder dass V der Modul ist, der uns zeigt, dass Delta eine Darstellung ist. Einfach, habe ich dann zugeschrieben. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen dann eigentlich jetzt nur eine Idee. Wir brauchen eine Idee und dann rechnen wir im Prinzip einfach los. Und die Idee ist, dass wir einmal schauen, wie Elemente aus dem Zentrum der Gruppenalgebra wirken. Ich behaupte, dass die davon, also ich habe ein Element aus der Gruppenalgebra, indem ich Delta darauf loslasse, sehe ich, was für einen Automorphismus von V das Element, oder was für einen, verzeihung, einen Endomorphismus, das muss ja nicht aus der Gruppe kommen, was für einen Endomorphismus von V da bewirkt wird. Und ich behaupte, dass dieser Endomorphismus sich mit der Wirkung der Algebra auf sich selber verträgt, mit der Wirkung auf den Vektorraum verträgt. Das heißt, ich behaupte, dass das Bild von A unter Delta nicht einfach nur irgendein Endomorphismus von V bewirkt, sondern ein Endomorphismus, der mit der Wirkung von CG verträglich ist. Warum? Weil wir aus dem Zentrum kommen. Und ich schreibe die Rechnung kurz hin, dann wird hoffentlich klar, was ich gerade gesagt habe. Für alle B aus der Gruppenalgebra gilt dann, ja, wir gucken jetzt, wenn ich, nee, da brauche ich keinen Vektor. Wenn ich schaue, was in der Lambda-Ausführung passiert, hier habe ich jetzt die vorgegebene Reihenfolge, wie ich nacheinander ausführe in meiner Lesart. Abbildungen kommen von rechts. Mache ich also erst das, was A tut, dann das, was B tut. Aber da Darstellungen Homomorphismen sind, ist es dasselbe wie die von A Kringel B in der Algebra multipliziert bewirkte Abbildung. Und jetzt darf ich die Reihenfolge verändern, weil A aus dem Zentrum kommt. Und hier sehen wir dann die Verträglichkeit. Das heißt, es ist egal, ob ich zuerst mit A oder zuerst mit B wirke. Das heißt, Delta von A bewirkt nicht nur einen Endomorphismus, sondern einen CG-Endomorphismus. Und jetzt kommt zum Tragen, dass V ein einfacher Modul ist. Wir wissen, wie diese einfachen, CG-Homomorphismen dann aussehen. Das sind skalare Vielfache von der identischen Abbildung. Zu jedem Element aus dem Zentrum gehört also jetzt ein Skalar, der sagt, welche skalare Vielfachheit angemacht wird. Und was ich da zitiert habe, was wir in der Übung auch ständig benutzt haben, ist Lemma 2.5. Da existiert jetzt ein Modul A aus C so, dass die von A bewirkte Abbildung einfach μ A mal die identische Abbildung ist. Ich möchte jetzt einfach diese Notation immer verwenden. Immer dann, wenn ich Leute aus dem Zentrum der Gruppenalgebra sehe, möchte ich mit μ Index dieses Element, dieses μ bezeichnen.
μ a.
Ja, da steht μ a. Ja, da jetzt auch. Dankeschön. Und ich schreibe mal dazu, dass ich das verwende. Notation μ unten das Element aus dem Zentrum. Okay, machen wir es konkret. Ich fange mit einer geordneten C-Basis von V an und rede jetzt wirklich über Abbildungen und Abbildungsmatrizen und sowas alles. Und das Element, für das ich das gleich jetzt anwenden möchte, wird die Klassensumme von diesem Element H, das wir hier gegeben haben. Jetzt kommt ein konkretes Element A, das soll die Klassensumme sein. A, und das ist ein Element aus dem Zentrum der Gruppenalgebra, haben wir auch schon häufiger benutzt. Und was wollte ich noch hernehmen? Eine geordnete C-Basis von V. Ich habe nämlich Abbildungsmatrizen hinmalen kann. Und was möchte ich noch? Ich glaube, es reicht erstmal. Hier kommt eine Rechnung. Wenn ich den Charaktergrad, also Phi von 1, mit dem A multipliziere, dann ist das so, als würde ich die Dimension von V mit μ A multiplizieren. Denn der Charaktergrad ist die Dimension des Moduls, der dazu gehört. Bei eines Moduls, der dazu gehört. Dann ist das die Dimension über C von A mal μ A. Das kommt auch raus, wenn ich die Einheitsmatrix nehme, mit μ A multipliziere, und, also der richtigen Größe halt, und die Spur rechne. Richtig? Das heißt, es ist die Spur von μ A mal der Einheitsmatrix in der richtigen Dimension. Oder Größe. Hatten wir nicht gerade geklärt, dass für solche Elemente aus dem Zentrum, also auch für dieses A, die bewirkte Abbildung μ A mal die identische Abbildung ist? Das heißt doch, all diese Basisvektoren aus BU werden auf μ A mal sich selber geworfen. Und das heißt, die Abbildungsmatrix dazu ist eine Diagonalmatrix, wo überall μ A steht. Achso, das ist doch genau die. Das heißt, es ist die Spur von der Abbildungsmatrix von Delta von A, wenn ich, egal welche Basis, Hauptsache zweimal dieselbe, also Delta benutze. Ist ja schön. Kann ich da noch irgendwie weiterrechnen? Ja. Kann ich. Schreib mal direkt weiter. Vielleicht muss ich so ein Begründungskästchen da dran malen, denn ich bin hier jetzt ja bei Delta von A und dieses A ist so eine Klassensumme und jetzt will ich das irgendwie aufdröseln. Die Klassensumme war die Summe über alle Konjugierten von H in der Gruppe. Das heißt, ich habe da plötzlich eine Summe von Elementen. Glücklicherweise war Delta aber ja eine Darstellung von CG, also ein Homomorphismus, ist also mit der Addition in der Gruppenalgebra verträglich. Und das heißt, ich kann das Delta da quasi reinziehen. Ich schreibe A wirklich als Summe der Konjugierten. Und dann kann ich das Delta da reinziehen. Was passiert, wenn wir das tun? Moment, ich schreibe mal dran, Delta kommt. Das heißt, wir haben jetzt die Spur von der Abbildungsmatrix. Gesundheit. Wo ich jetzt dieses Summe über die Abbildungen bilde, die von den einzelnen Konjugierten von H bewirkt werden. Und diese Konjugierten, G nenne ich die jetzt, die kommen aus der konjugierten Klasse von H. Die Summe kommt zustande, weil ich eine Klassensumme gebildet habe am Anfang. Und jetzt ziehe ich die Darstellung da einfach rein. Das ist also jetzt die Abbildung. Und die Abbildungsmatrix bezieht sich auf irgendwas mit den Klammern noch nicht richtig. So, das ist die nächste Umform. Muss ich kurz nachdenken, ob ich noch eine mache? Traue ich mich? Ja, ich traue mich. Oder? Abbildungsmatrizen vertragen sich auch mit Summen von Abbildungen, weil der Übergang von Vektorraum-Endomorphismen in diesem Fall zu Abbildungsmatrizen sich mit Addition, Skalarmultiplikation und Hintereinanderausführung verträgt. Das ist auch wieder lineare Algebra. Also kann ich die Summe da rausziehen und kann die Summe über die Spuren der einzelnen Abbildungsmatrizen zu den einzelnen Delta von G bilden. Habe ich das richtig gemacht? Das richtig erklärt? Ja, also ich habe die Verträglichkeit der Bildung einer Abbildungsmatrix mit der Summe von Abbildungen bzw. Matrizen und dann die Verträglichkeit der Spur damit, bei der Matrizenaddition addiere ich ja komponentenweise, das heißt die Summe der Spuren ist die Spur der Summe. Das ist, glaube ich, alles, was hier eingeht. Das waren sonst definitiv genug Klammern. Kann man das jetzt vielleicht noch irgendwie vereinfachen? Genau. Ich möchte eine andere Umformung machen, aber ja, ich habe in die gleiche Richtung gedacht. Ich habe kurz überlegt, ist das nicht für alle Summanden dasselbe? Aber ja, das liegt daran, dass wir hier, wenn wir die Einzelspur ausrechnen, den Charakterwert von G berechnen. Charakterwerte sind auf konjugierten Klassen identisch. Das heißt, egal welches Gruppenelement wir hier aus der konjugierten Klasse nehmen, dieser Charakterwert wird immer derselbe sein. Das heißt, wir haben Länge der konjugierten Klasse mal Charakterwert von H, nehmen wir H. Ja. Diese Umformung ist näher an dem, wo wir hinwollen, deswegen habe ich die gemacht. Wir sind nämlich jetzt gleich fertig. Ich wische eine. Ich denke jedenfalls, dass es jetzt nur noch so eine Zeit ist, irgendwas auf die andere Seite bringen. Aber dafür muss ich einen Schritt von der Tafel weggehen, weil ich jetzt die ganze Zeit so lange vorstand, dass ich nichts mehr sehe. Also einen Schritt weg. So, wir sind hier rausgekommen. Konjugierten Klassenlänge mal Charakterwert von H. Und wo haben wir angefangen? Ah, hier hinten. Wir haben angefangen bei diesem Ausdruck hier. Das heißt, ich bringe jetzt einfach den Grad auf die andere Seite und dann steht da, dieses μ a ist der Ausdruck, der uns interessiert, von dem wir zeigen wollen, dass er ganz algebraisch ist. Und das heißt, wir haben jetzt unser Problem reduziert darauf, dass diese Koeffizienten, diese μs, ganz algebraisch sind. Wir zeigen erst jetzt, wir können jetzt diese Zwischenrechnung quasi vergessen, wir zeigen, wenn wir dieses Setup haben mit so einem einfachen CG-Modul und wenn wir dann gucken, was die Zentrumselemente für Homomorphismen bewirken, dann sind das skalare Vielfache von der identischen Abbildung und wir müssen einfach nur in Anführungsstrichen zeigen, dass diese Skalare ganz algebraisch sind. Darauf haben wir jetzt die Fragestellung reduziert. Vielleicht kann ich das zeigen. Mu A ist ganz algebraisch, also liegt in dieser Nähe. Ich mag das, ich werde mir das für zukünftige Durchgänge dieser Vorlesung merken. Oder anderer Vorlesungen, wo ich das brauche. Ich mag diese Notation. Gut, wir sind also noch nicht fertig, aber wir sind schon mal einen ganzen Schritt weiter. Jetzt kommen die Lambda-Sätze 2. Und wahrscheinlich wissen wir immer, wo von da oben noch sporadisch was steht. Ich bastel nämlich jetzt los mit Vertretern der konjugierten Klassen von G. Und dann kommt diese Idee, also wir zeigen das für alle Elemente aus dem Zentrum, uns interessieren wieder die Klassensummen. Ein bisschen ordentlicher. Und jetzt setzen wir ein bisschen Notation auf. Sein also, habe ich N schon benutzt? Nein, habe ich nicht. Sein N mit N. Vertreter der konjugierten Klassen. Und jetzt nehme ich einfach für jedes I die Klassensumme und nenne den Parameter dazu, also diesen Skalar μi. Und sei für alle I-1-N μi definiert als dieser μ-Wert, der zur Klassensumme von bis i gehört. So, dann ist es gleich beim Schreiben nicht so nervig. Und Lemma-Satz 2 möchte ich anwenden auf folgende Menge. Ich möchte diese μs nehmen und möchte daraus diese Z-Linearkombination bilden. Das heißt, die komplexen Zahlen, mit denen wir diese Menge m basteln wollen, sollen genau diese μs sein. Das J. Jetzt muss ich kurz überlegen, in welcher Reihenfolge ich die Argumente am besten erzähle. Wenn ich zeige, wir können ja mal kurz via A festhalten oder Gedanken für so ein Element aus dem Zentrum. Das heißt, wir haben so ein μ A. Das bleibt die ganze Zeit besonders. Und dann haben wir noch diese anderen μs. Und unser μ A ist ja in Wirklichkeit das, was uns interessiert. Auch wieder nur eins von denen. Aber einfach, um es im Kopf auseinanderhalten zu können. Wir wollen zeigen, dass μ A ganz algebraisch ist. Das können wir machen, indem wir Lemma 6.2 verwenden und zeigen, dass μ A mal m, also dass die Menge, die da entsteht, wieder in m liegt. Dafür reicht es zu zeigen, dass die Produkte μ a mal μ1 bis μ n jeweils wieder in der Menge liegen. Denn dann liegt auch diese Kombination da drin, einfach aufgrund der Art und Weise, wie diese Menge gebaut ist. Es reicht zu zeigen, dass, vielleicht sollte ich mir nochmal so ein A fest hernehmen, oder? Sei A. Ups, damit ich das nicht zwischendurch vergesse, mir das herzunehmen. Es reicht zu zeigen, dass μ a mal μ j, denn j, das könnte jetzt ja jeder Index sein. Das heißt, wenn ich das jetzt für einen zeige, habe ich es für alle und damit habe ich das dann für diese ganze Menge, dass das in n liegt. Darauf haben wir das jetzt runtergebrochen. Ne, weil nämlich dann, wenn das für all die μj gilt, dann gilt, dass die Produkte von μ a mit allen Elementen aus n wieder in n liegen und dann kommt Lemma 6.2. Okay, fast geschafft. Wir haben eine Multiplikation von solchen μs. Und wenn wir überlegen, woher die Jüngst kamen, dann kamen die ja daher, dass das die Skalare waren, mit denen man die identische Abbildung multiplizieren musste, um zu sehen, was die Elemente unter der Darstellung Delta machen. Da Delta sich mit der Multiplikation in der Gruppenalgebra verträgt, verträgt diese μ-Abbildung sich mit der Multiplikation in C. Hier verwende ich, dass Darstellungen Homomorphismen sind, und in diesem Fall verwende ich die Verträglichkeit mit der Multiplikation. Da Delta ein Homomorphismus ist, gilt, dass μ A mal μ dort das gleiche ist wie μ von dem Element des Zentrums, das entsteht, wenn ich A und die Klassensumme von xj multipliziere. Das schreibe ich jetzt hier unten einmal dran und ich mache das extra ein bisschen größer. Habe ich A mal Klassensumme von xj. Nochmal kurz überlegen, warum das sinnvoll ist. A ist ein Element aus dem Zentrum der Gruppenalgebra, diese Klassensumme auch. Und das Zentrum der Gruppenalgebra ist unter Multiplikation abgeschlossen. Der Witz ist ja gerade beim Zentrum, dass sich das auf das Kommutativgesetz für die Multiplikation bezieht. Also klar, es ist unter Multiplikation abgeschlossen. Und diese Verträglichkeit hier, die kommt daher, dass Delta ein Homomorphismus ist, und das muss sich dann ja auf diese Mühs übertragen, weil die Mühs eindeutig zu den Deltas gehören, zu den Elementen, auf die ich Delta anwende, gehören. Also habe ich das. Jetzt schreibe ich dieses Element, es kommen noch mehr alte Bekannte, dieses Element aus dem Zentrum der Gruppenalgebra schreibe ich jetzt als Linearkombination in den Klassensummen, und das geht, weil die Klassensummen eine Basis bilden. Und da hatten wir doch diese Koeffizienten, diese Lambdas, die uns sagen, wie man die Koeffizienten ausrechnen kann, wenn man ein Produkt von Klassensummen mit den Klassensummen als Basisdarstellung schreibt. Wiederholen wir gleich nochmal kurz. Aber erstmal schreiben wir die Linearkombination hin. So, dass das Produkt von A mit der Klassensumme von xj, wie gesagt, das liegt im Zentrum, sich jetzt als Linearkombination schreiben lässt, Lambda 1 mal Klassensumme von x1 plus und so weiter, Lambda n mal Klassensumme von xn. Und hier verwende ich diese Basiseigenschaft und habe ich hoffentlich ein Zitat. Lemma 217 steht bei mir. Das war dann sicher dieses Vortrag, wo steht, dass die Klassensummen eine Basis bilden für das Zentrum der Gruppenalgebra. B steht bei mir.
Ja.
Sehr gut.
Passt.
Okay. Aber das ist doch genau die Situation, die ich gerade geschildert habe. Wenn wir... jetzt hätte ich das A doch konkret als Klassensumme von H hätten, oder? Ja, das wäre besser gewesen. Denn ich will ja genau auf diese Situation hinaus, dass man zwei Klassen so multipliziert und sich dann fragt, was diese Koeffizienten sind. Das sind genau diese Lambdas, deswegen heißen die auch Lambda. Also gehe ich hier nochmal zurück. Ich mache das nicht für ein beliebiges A, obwohl bisher alles dafür richtig war, sondern ich mache wieder, sei wieder A die Klassen von H. Das heißt, das ist dann eine von denen, denn H liegt ja in der Gruppe, gehört also zu einer konjugierten Klasse und dementsprechend zu einer dieser Klassensummen, aber mir ist gerade egal, welche das ist. Ich will die Notation da an der Stelle nicht anpassen. Okay. Lambda 1 gibt also an, wie oft die Klassensumme von x1 in dieser Linearkombination vorkommt für dieses Produkt, und in der Sprache der Lambdas ausgedrückt, Wie sieht das dann aus? Hier steht Vergleiche, Beweis von Satz 14. Da haben wir das letzte Mal die Lambdas benutzt. I ist M. Ist jetzt Lambda I die Anzahl der Paare aus dem Produkt x, Moment. Für jedes I, X, J, G, H, G, deren Produkt X, I ist. Das ist nochmal ein Wort ausgedrückt, was hinter diesen Lambda-Koeffizienten steckte. Sehbeweis von Satz 14. Für die, die nochmal sich diese Koeffizienten angucken wollen. Naja, aber wenn das doch so eine Anzahl von irgendwelchen Paaren ist, dann ist das eine ganze Zahl. Also sogar eine natürliche Zahl oder Null. Insbesondere sind diese Lambdas also alle in Z. Jetzt stehe ich wieder zu nah davor. Warum ist das hilfreich? Naja, hier steht der μ-Wert dafür, den haben wir doch vorhin irgendwie ausgedrückt. Ja, insbesondere gilt das. Ich muss mal direkt noch auf der richtigen Seite anfangen. Ich kurz konzentrieren, den ganzen Indizes. Insgesamt folgt jetzt für die linke Seite. Ja, da möchte ich anfangen. Okay. Nee. Die wäre darunter größer. Mü A mal Mü J. Das ist das Mü für dieses Produkt. Und dieses Produkt haben wir so als Summe geschrieben. Also mache ich daraus μ von dieser Summe und ich schreibe das jetzt unten einmal so dran. Da ich gesagt habe, was es ist, ist es hoffentlich nachvollziehbar, auch wenn ich jetzt hier nicht so groß schreiben kann. Jetzt verwende ich wieder, dass diese μs daher kommen, dass wir Skalare finden für Abbildungen, also für Abbildungen, die von Elementen der Gruppenalgebra bewirkt werden, über die Darstellung, weil die Darstellung ein Homomorphismus ist und sich mit Plus, Skalarmultiplikation und Mal verträgt, verträgt sich die Bildung dieser Mühs damit auch. Und das heißt, ich kann hier jetzt das Bilden von Mühe und die Summenbildung vertauschen und ich kann es auch mit der Skalarmultiplikation vertauschen. Sodass ich also schreiben kann, jetzt muss ich mich konzentrieren, Lambda 1 mal μ von der ersten Klassensumme plus und so weiter. Lambda n mal μ von der letzten Klassensumme. Die Lambdas sind ganzzahlig. Was waren nochmal die μs? Die hatten noch Namen. Ich hätte direkt die ganze Zeit diese Namen verwenden können. Also Lambda 1 mal μ. Das habe ich da oben irgendwo eingeführt, das kann ich hier jetzt gebrauchen. Ist Lambda n mal mu n. Und das passt doch jetzt, oder? Denn unsere Menge m war doch definiert als Menge der ganzzahligen Linearkonversionen aus dem Müs. Und hier steht offensichtlich so eine. Die Lambda sind ganzzahlig, das war der Witz. Das heißt, hier sind wir jetzt in m und damit haben wir das gezeigt, was wir zeigen wollten. Das war mühsam. Mühsam im wahrsten Sinne des Wortes. Und mein Problem war die ganze Zeit, mit den Indizes nicht durcheinander zu kommen. Aber ich hoffe, das ist alles richtig. Und so haben wir mit sehr viel Puzzlearbeit herausgefunden, dass diese μs für Klassensummen ganz algebraisch sind. Und wir haben vorher gezeigt, dass das war. Genau, aber diese Rechnung, wenn man das umformt, landet man dabei, dass der Ausdruck, den wir da haben, ganz algebraisch genau dann, wenn diese Mühs das sind. Und das haben wir jetzt gerade gezeigt mit Lambda 6. Jetzt entspannen wir uns kurz mit dem nächsten Resultat. Das ist das letzte in Kapitel 6. Achso, ich gucke nochmal kurz, aber die Fragen wurden anscheinend zwischendurch gestellt. Ja, 6, 7. dass das Lemma von dem wir gar nicht so viel beweisen. Wir fangen wieder mit einem Charakter von G an. Diesmal muss er nicht irreduzibel sein. Nein, Chi, ein Charakter von G. Und ich möchte mir direkt eine Darstellung dazu schnappen. Zugehöriger Darstellung Delta. Und dann zeigen wir zwei Sachen. Okay, ich kann nicht einschätzen, wie viel Platz ich brauche. Ich versuche es, dass es in eine Zeile passt. So, der Kern von Delta ist ja ein Normalteiler von G. Ne? Delta ist eine Darstellung, startet also bei G, ist ein Homomorphismus, der in G startet. Der Kern davon ist dann ein Normalteiler. Ich kann also jetzt in die Faktorgruppe gehen, G modulo Kern von Delta. Da müssen wir jetzt gedanklich sein. Wenn die Elemente, die ich jetzt hinschreibe, kommen dann hier. So, das ist ein Element aus dieser Faktorgruppe. Und ich schränke jetzt ein auf diejenigen Repräsentanten, deren Charakterwert im Betrag dasselbe ist wie der Grad. Also Chi von G im Betrag ist Chi von 1. Das ist eine besondere Menge von Elementen aus der Faktorgruppe. Ich nehme die, deren Repräsentant im Betrag den gleichen Charakterwert hat wie der Grad. So, warum macht man das interessant? Das sehen wir später. Und ich behaupte, dass alle diese Leute aus der Faktorgruppe, für die das gilt, im Zentrum der Faktorgruppe liegen. Das ist die erste Aussage und die möchte ich auch zeigen. Der Beweis ist nicht lang. Und B zeige ich nicht. Wenn nämlich Chi irreduzibel ist und wenn H ein Gruppenelement ist, und zwar so, dass der Charaktergrad und die Länge der konjugierten Klasse Teilerfremd sind, dieses H ein Repräsentant, für den das Element in der Faktorgruppe im Zentrum liegt. Das heißt, dann landen wir in dieser, also das ist so wie eine Spezifizierung oder eine Variante von dem, was dann ansteht. Dann ist Kern Delta mal H im Zentrum der Faktorgruppe. Oder die andere Möglichkeit ist, dass der Charakterwert 0 ist. Ein etwas seltsames Lemma. Es wird seinen Einsatz bekommen. Und wir reden jetzt nur kurz über Teil A. Was brauchen wir da? Na, das Übliche, wir brauchen wieder ein Modul, bei dem über den Satz lebt. Okay, machen wir das mal. Ein V, ein Modul, ein G-Modul zu unserer Darstellung Delta. Und was möchte ich jetzt machen? Ich möchte mir irgendein Gruppenelement hernehmen und dann möchte ich erstmal ein bisschen Setup machen und dann kommt diese Voraussetzung, die bei den Elementen in der Menge dabei steht. So, was brauche ich denn? Na, zunächst mal das Übliche. V ist halb einfach. Was können wir noch machen? Wir können das Erzeugnis dieses Elements G bilden. Das Erzeugnis ist eine zyklische Gruppe, die ist also abisch. Und bei abischen Gruppen haben wir uns überlegt, dass alle irreduziblen Darstellungen eindimensional sind, beziehungsweise zu eindimensionalen Modulen gehören. Warum war das nochmal so? Na, die Anzahl der irreduziblen Darstellungen oder Charaktere, sollte ich sagen, ist die Anzahl der konjugierten Klassen. In der abelschen Gruppe haben wir genauso viele konjugierten Klassen, wie wir in der Menge haben. Um also diese Formel zu erfüllen, dass man die Gruppenordnung schreiben kann als Summe der Quadrate der Dimension der einfachen Modulen, müssen all diese Modulen Dimension 1 haben. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das geht. Das haben wir, weiß gar nicht mehr, letzte oder vorletzte Woche besprochen. Daran müssen wir uns jetzt erinnern. Mit Satz 27. Und da das Erzeugnis von diesem kleinen Element E eine abelsche Gruppe ist, sind alle einfachen Modulen für diese Untergruppe eindimensional. Denn die einfachen sind ja die, die zu irreduzibler Darstellung gehören. Und wir haben gerade geklärt, warum diese kleine abelsche Gruppe, oder vielleicht große abelsche Gruppe, nur eindimensionale irreduzible Darstellung hat. Das war Lemma 4,6, was ich hier gerade zitiert habe mit den abelschen Gruppen. Insbesondere, jetzt denke ich wieder in Abbildungen und in Abbildungsmatrizen, insbesondere ist dann die Abbildung, die von G bewirkt wird, diagonalisierbar. Ne, ansonsten, wenn ich ja größere Kästchen hätte, dann würden die ja zu unzerlegbaren Teilräumen gehören, aber die haben diese unzerlegbaren Teilräume haben alle Dimension 1. Das steckt hier mit drin. Delta von G diagonalisierbar. Der Charakterwert ist genau die Summe der Eigenwerte. Das ist auch nicht überraschend. Diese Eigenwerte sind Einheitswurzeln. Ah, das Wort, die Abkürzung kann ich doppelt verwenden. Das ist die Summe der. Das sollte ich nicht machen. Das ist die Summe der Eigenwerte und in Klammern, das sind alles Einheitswurzeln. Jetzt habe ich überhaupt nichts Neues erzählt. Aber jetzt schreibe ich mal den Charakterwert so hin, dass man das sieht. Sein also n plus n. C, Einheitswurzeln. Und ich spezifiziere jetzt nicht, zu welchem Kreisleitungskörper die gehören. Das muss ich gerade nicht wissen. Hauptsache, es sind Einheitswurzeln. Und das wissen wir alles schon. Das ist Einheitswurzeln. Dass mein Charakterwert G genau die Summe ist. Denn es geht jetzt gleich darum, dass wir uns ja Leute angucken, bei denen der Charaktergrad im Betrag der Grad ist, also die Dimension von unserem Modul V, mit dem wir angefangen haben. So wird sich das gleich zusammenpuzzeln. Ich verspreche, es ergibt gleich Sinn, aber noch bin ich dabei, das vorzubereiten. Der Charakterwert soll die Summe dieser Epsilon sein. Wie angekündigt, nach Voraussetzung oder sei, jetzt geh so, dass der Betrag verändert, die Dimension des Moduls ist. Die Dimension des Moduls kennen wir wegen dieser Vorbetrachtung. Die Anzahl der Einheitswurzeln, die ich da brauche, wenn ich das so schreibe, ohne Vielfachheiten, ist ja genau die Dimension. Denn wir haben in unserer Jordan-Form lauter Einheitswurzeln. Das heißt, n ist die Dimension von v. Ja, das heißt, das ist n. Okay, also wie kriegen wir das hin, dass wir hier Betrag n haben? Und dass wir hier lauter Einheitswurzeln aufzumelden. Dann müssen wir uns einfach kurz überlegen, wie diese Einheitswurzeln liegen und wie sowas geht. Ich gebe mal kurz einen Moment, um zu überlegen, wo Einheitswurzeln liegen und wie das sein kann, dass die Summe über Einheitswurzeln die Dimension, also in diesem Fall n, ergibt. Ja. Genau, weil sich ansonsten da Dinge wegkürzen.
Ja.
Genau.
Aber welchen Wert die konkret annehmen, müsste egal sein.
Genau, aber sie müssen alle gleich sein. Und daraus folgt dann, dass wir in Wirklichkeit jetzt, ich denke wieder an die Abbildungsmatrix in Jalonscher Normalform, also den ganzen Eigenvektor der Diagonale, und jetzt sind die alle gleich und wir haben nur lauter Eigenkästchen, das heißt, wir haben in Wirklichkeit wieder so ein Vielfaches der Einheitsmatrix da stehen. Und daher, das heißt, hier brauchen wir wirklich alles, wir brauchen auch, dass die Matrix eine Diagonalmatrix ist, keine Kästchen, die größer sind als Größe 1. Und daher bedeutet jetzt E Epsilon 1 mal elliptische Abbildung auf V. Das geht nur, wenn das so ist. Ach so, aber wo liegen denn skalare Vielfache der elliptischen Abbildung? Skalare Vielfache?
Homomorphismen.
Genau, es sind alles Homomorphismen, aber es sind besondere. Wenn wir jetzt mal kurz überlegen, wenn wir irgendwelche Endomorphismen von einem Vektorraum haben, normalerweise sind die ja nicht mehr tauschbar. Aber skalare Vielfache der identischen Abbildung, die sind mir dann tauschbar. Das heißt, wir landen definitiv im Zentrum von der von den Gruppenelementen bewirkten Untergruppe der Automorphismengruppe von dem Vektorraum. Und daher gilt das. Das liegt im Zentrum. Ich schreibe mal ein Bild von Delta. Delta ist ja eine Abbildung, die von der Gruppe G in die GLV geht. Wir wissen nicht genau, wie groß das Bild ist, aber wir wissen, na, es ist sogar noch besser, das ist nicht nur im Zentrum des Bildes, sogar im Zentrum von GLV, können wir es auch schreiben. Na gut, aber dann, wenn die bewirkten Abbildungen im Zentrum liegen, dann müssen wegen der Homomorphie-Eigenschaft diese entsprechenden Elemente, G, von denen wir ausgegangen sind, im Zentrum der Faktorgruppe liegen, die sozusagen die Wirkung macht. Und das ist genau die Faktorgruppe nach dem Kern. Das heißt, hier verwende ich den Homomorphiesatz für Gruppen mit dem Homomorphiesatz. Also die Gruppenelemente müssen nicht im Zentrum der ursprünglichen Gruppe liegen, aber sie müssen modulo den Kern des Homomorphismus Delta im Zentrum liegen. Deswegen folgt daraus die Behauptung. Ich habe doch ein bisschen länger ausführlich darüber geredet, als ich eigentlich wollte. Macht nichts, ich werde wischen und wir atmen und schauen schon mal den Anfang von Kapitel 7 an. Da kann ich auch ein bisschen erstmal mal erzählen, denn Sie hatten ja als Hausaufgaben bekommen, sich einzulesen oder sich zu erinnern, je nachdem, was Sie so an Vorwissen haben, wie das mit auflösbaren Gruppen aussieht. Okay, also als es losging mit der Gruppentheorie, da waren auflösbare Gruppen besonders interessant, unter anderem deshalb, weil man zeigen kann, und diejenigen, die da Galois-Theorie gehört haben, die wissen das, weil man zeigen kann, dass es eine Korrespondenz gibt zwischen, wie erklärt das mal? Also wenn wir ein Polynom haben und uns fragen, ob man die Nullstellen, sagen wir Polynom aus QX, wenn wir uns fragen, ob man die Nullstellen in C irgendwie schön geschlossen darstellen kann, mit Hilfe von irgendwelchen Rechenoperationen auf den Koeffizienten, also so wie bei der PQ-Formel, die Sie aus der Schule kennen. Diese Frage, bei welchem Polynom man das kann, führt zu einer Frage über Gruppen, interessanterweise. Man kann dann für die solche Polynome zur Körpererweiterung definieren, dann hat man da eine Gruppenoperation. Und je nachdem, was das für eine Gruppe ist, die da wirkt, und je nachdem, was die für Eigenschaften hat, kann man dann Eigenschaften ablesen über die Darstellbarkeit solcher Nullstellen mit den Grundrechenarten und Wurzeln und sowas. In diesem Zusammenhang spielt die Gruppeneigenschaft Auflösbarkeit eine Rolle. Wie gesagt, Werbeveranstaltung, Graduatio, wie wer sie noch nicht gehört hat. Das ist also, historisch gibt es also gute Gründe, sich mit auflösbaren Gruppen zu beschäftigen. Und eine interessante Frage ist dann immer, wie kann man einer Gruppe möglichst gut, möglichst einfach ansehen, dass sie auflösbar ist, ohne dass man eine der vielen möglichen Definitionen darauf werfen und das irgendwie zu Fuß überprüfen muss. Eine Definition für Auflösbarkeit werden wir jetzt gleich sehen. Und dann wird vielleicht auch klar, warum es nicht immer praktisch ist, die anzuwenden. Nämlich 8, 7. Kapitel 7 heißt Gruppentheorie und Charaktere, weil es nimmt jetzt ein bisschen das Thema weg. Wir gucken jetzt mehr auf die Gruppen selber und nicht mehr nur auf ihre Darstellungen und Charaktere. Und davon schaffen wir jetzt halt was zu schaffen. Interessant ist es für mich unter anderem deshalb, weil man da viele schöne Sachen besprechen kann, die so auf die Anfänge der Darstellungstheorie zurückgehen. Und das ist dann interessant, sich anzugucken, wie das dann damals aussah. Und einer meiner Themenvorschläge für dich wird so aussehen. Ich habe schon einen vorbereitet. G ist jetzt immer eine endliche Gruppe. Jetzt für den Rest dieser Vorlesung, was nicht mehr so lange ist. G sei G. Eine endliche Gruppe, und wenn ich andere Sachen brauche, dann sage ich immer dazu, was ich meine, aber wir haben inzwischen, glaube ich, genug gesehen, dass wir immer wissen, dass diese Module immer V heißen und Darstellung immer Delta und so. Und die Gegenüberstellung, die jetzt für uns interessant ist und die diesen historischen Kontext hat, von dem ich gerade ein bisschen berichtet habe, ist die zwischen einfachen Gruppen und auflösbaren Gruppen. Die heißt einfach. Die genau zwei Normalteile hat, genau zwei verschiedene, nämlich den Trivialen und sich selber. Insbesondere ist G selber nicht die triviale Gruppe. Es muss zwei verschiedene Normalteile geben, aber halt auch nur die. Genau dann, wenn G genau zwei Normalteile hat, nämlich die, die es immer gibt, von Primzahlordnung zum Beispiel. Die haben ja überhaupt keine interessanten Untergruppen, nur sich selber und die triviale Untergruppe und insbesondere auch keine interessanten Normalteile, und die sind automatisch einfach. Das sind auch die einzigen Gruppen, die gleichzeitig einfach und auflösbar sind. Gucken wir also auf die nächste Definition. G heißt auflösbar. Wenn gilt, nein, da müssen wir einfach Zeug finden mit gewissen Eigenschaften, und ich mache gleich ein, zwei Beispiele, an denen deutlich wird, wie das geht. Also genau dann, wenn es Folgendes gibt. Wir brauchen ein N aus N0 und wir brauchen Untergruppen H0 bis H, sagen wir N, und zwar so, dass folgende ganzen Sachen gleichzeitig gelten. Das gilt. H0 ist sozusagen ganz unten, das ist die triviale Untergruppe. Hn ist ganz oben, das ist die ganze große Gruppe. Dann sollen die so ineinander liegen. Und zwar immer so, dass die nächst kleinere normal in der größeren ist. Also H0 normal in der 1. Und so weiter. Das ist so eine Kette. Und Vorsicht, die müssen nicht alle normal in der großen Gruppe G sein. Die sind immer nur normal im nächsten erstmal. Mehr weiß man nicht. Und hier kommt's. Da wir diese Normalteile haben, können wir jetzt auf diesen kleinen Stückchen Faktorgruppen definieren und die sollen alle abelisch sein. Wenn Sie sich also irgendwie kurz und völlig untechnisch merken wollen, was eine auflösbare Gruppe ist, dann ist das eine, die sich aus lauter abelschen Stückchen zusammensetzt. So, man fängt oben an, man findet einen Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe, von dem findet man dann auch wieder einen Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe und so weiter. Und wenn es möglich ist, irgendwie unten anzukommen, mit lauter solchen abelschen Stückchen, dann ist die Gruppe auflösbar und nur dann. Beispiele. Gut, Gruppen von Primzahlordnung sind einfach, habe ich gerade schon erklärt. Die sind auch auflösbar, denn sie sind ja abelisch, sie haben ja Primzahlordnung. Und dann habe ich da so eine Kette, die halt ganz kurz ist. Ganze Gruppe, triviale Gruppe, fertig. Das ist langweilig. Gruppen von Primzahlordnung sind einfach. Auflösbar. Da habe ich auch wieder eine Kette der Länge 1, große Gruppe, triviale Untergruppe. Denn die Faktorgruppe ist dann ja abelisch, weil die ganze Gruppe abelisch ist. Okay, für die Spezies, P-Gruppen sind auflösbar, nilpotente Gruppen sind auflösbar. Auflösbarkeit hat aber den schönen Nebeneffekt und quasi, also hat quasi eine Qualität gegenüber sowas wie abelisch, nilpotent und so weiter. Da hat die Eigenschaft auflösbar einen Vorteil, weil die sich nämlich nicht nur auf Untergruppen und Faktorgruppen überträgt, sondern man auch rückwärts argumentieren kann. Wenn man eine Gruppe hat mit einem auflösbaren Normalteiler, bei dem die Faktorgruppe auch auflösbar ist, dann ist automatisch die ganze Gruppe auflösbar. Das stimmt nicht für abelisch, das stimmt auch nicht für nilpotent. Und das ist einer der Gründe, warum diese Kategorie so interessant ist. Man kann da einfach ganz toll mit Induktion argumentieren und all sowas. Und wer mehr wissen will, im Sommer lese ich Gruppentheorie 1, da können wir das mit feiern die ganze Zeit. Jetzt mache ich noch ein Beispiel, was weniger banal ist. Wir gucken uns mal die Sünden 3 an. So, nette kleine Gruppe. Ist die einfach? Nö, denn?
Alt 3.
Mhm. Genau, nö, weil Alt 3. Sehr schön. Normal, das ist genau die, genau, das ist genau die Begründung, die auch in meinem Kopf ist. Wir haben da den sehr interessanten Normalteiler Alt 3. Und der hilft uns dabei zu verstehen, warum die Sünde 3 auflösbar ist. Schreib mal Sonne an. Auflösbar, denn das ist schon so ein bisschen ein philosophischer Gegensatz und es gibt nur diese eine Klasse von Gruppen, die beides gleichzeitig ist. Und die Alt 3 ist das, was uns da hilft, denn wir können hier so eine Kette hinmalen. Triviale Untergruppe, die ist natürlich normal in der Alt 3 und die Alt 3 ist natürlich normal in der Sünde 3. Und jetzt gucken wir uns einfach die Indizes an. Hier ist der Index 2, Gruppen da unten 2 sind abelisch und damit auflösbar. Hier haben wir eine Gruppe der Ordnung 3 und das ist auch wieder eine Gruppe von Primzahlordnung, also auflösbar. Und wir haben das Resultat noch nicht. Also gehe ich zur Definition. Wir haben hier abelische Stückchen. Gruppen der Ordnung 2 sind abelisch. Hier habe ich nochmal eine Gruppe, die hat Ordnung 3, ist auch abelisch. Das heißt, wir haben hier zwei Stückchen, die sind beide abelisch, also ist die Gruppe auflösbar. Das Lemma, was als nächstes kommt, hätten wir auch verwenden können, aber das hatten wir noch nicht. Also bleibe ich mal bei der Definition. Machen wir noch eine Gruppe vielleicht, Syn 4. Und da wir dann später sehen, dass Untergruppen und Faktorgruppen und so auch mal auflösbar sind, ergeben sich dann daraus noch andere Beispiele. Aber gucken wir uns mal Syn 4 an. Die ist auch nicht einfach, weil Alt 4 und sie ist auflösbar. Wir schauen uns an, warum. Denn, und meine Begründung wird wieder so wild, so wie da, wir fangen wieder mit der trivialen Gruppe an. Wir wollen hier hinten irgendwie zu Syn 4 und manchmal ist es leichter, wenn man von oben runterklettert. Also wohin würden Sie klettern? Ja.
Ja, drei, nicht drei Elemente?
Ja. Aber das hier ist ja die alle drei. Und das hier ist die Faktorgruppe und die hat zwei Elemente.
Ach so, okay.
Ja, Verzeihung, diese Klammer hier, die bezieht sich auf den Index, also auf die Ordnung der Faktorgruppe. Ah, ja. Ja, Verzeihung, ich verstehe die Frage. Hm? Ja, und jetzt frage ich nochmal, wohin Sie klettern würden, von der Summe 4 aus, wenn Sie runtergehen?
Alt 4.
Genau, Index 2, Abendgruppe, yay, super. Ja, wie geht's jetzt weiter? Denn jetzt kommen wir ja nicht in einer Stufe nach unten. Die Alt 4 ist nicht Abend, aber ja, ja.
Jetzt müssen die Frau 4
gehen. Genau. Wir nehmen die Untergruppe, die von den Doppeltranspositionen erzeugt wird, und die ist normal, weil man da ja diese komplette Konjugiertenklasse einfach hat, zusammen mit dem Einzelelement. So, das nenne ich jetzt auch einfach Frau 4. Und dann haben wir hier Index 3. Ich mache jetzt die Klammern ein bisschen deutlicher. Hier haben wir Index 2, das heißt, die Gruppe ist Arbit. Hier haben wir Index 3, das heißt, die Gruppe ist Arbit. Bei der V4 muss man jetzt einfach wissen, dass die Arbit ist. Oder man weiß, dass alle Gruppen der Ordnung 4 Arbit sind. Oder so. Oder man überlegt sich, dass alle Gruppen der Ordnung P Quadrat für irgendeine Primzahl P Arbit sind. Hütschens. Jedenfalls ist das auch Arbit. Und dann haben wir nachher Arbit das Stückchen und jetzt sind die 5 4 auflösbar. Und dann ist leider Feierabend. Alt 5, Sym 5 und so weiter sind nicht mehr auflösbar. Und das ist einer der Gründe, warum wir dann da in der Radartheorie so feiern an bestimmten Stellen. Ja. Gut. Bis hierher. Wie geht's Ihnen mit dem Begriff? Können Sie sich jetzt ein bisschen vorstellen, was er macht? Okay. Wir glauben jetzt ein paar Eigenschaften. Wir glauben, dass sich diese Eigenschaft auf Untergruppen vererbt, auf Faktorgruppen, homomorphe Bilder, bla bla bla. Und was ich auch, wo ich auch darum bitte, dass wir das glauben und jetzt hier nicht beweisen, sondern dass wir es im Zweifel irgendwo nachlesen, zum Beispiel im Algebra-Buch oder so von Struth und mir oder in Gruppentheoriebüchern. Das ist diese Eigenschaft, die ich gerade gefeiert habe, nämlich, dass wenn wir einen Normalteiler haben, der auflösbar ist, und die Faktorgruppe auch auflösbar ist, dass man dann zeigen kann, dass die ganze Gruppe auflösbar ist. Und so ein bisschen ist ja vielleicht auch klar, was passiert. Beim auflösbaren Normalteiler basteln so eine Kette, die haben wir. Dann bastelt man eine Kette für die Faktorgruppe und dann muss man die halt irgendwie zurückziehen mit Urbildern irgendwie geschickt, dass man eine Kette in der ursprünglichen Gruppe findet, die einem die Auflösbarkeit zeigt. Da werde ich jetzt also, oh nein, die Zeit ist schon um. Nee, dann werde ich nicht. Dann werde ich einfach nächstes Mal zwei, drei Lemmata anschreiben, ohne Beweis, und dann können wir gucken in der Übung, was Sie da so für Fragen zu haben. Aber was ich dann zeigen möchte nächstes Mal, diesen kleinen Teaser, den möchte ich noch bringen. Ich möchte zeigen, dass wir dann mit Hilfe von Darstellungstheorie auf überraschend einfache Weise Eigenschaften über Gruppen zeigen können. Und dann, das wird das Highlight nächste Woche, zeigen wir den sehr berühmten Georg-Alpha-Buch-Wettersatz von Bernstein, der nämlich zeigt, dass wenn wir eine Gruppe haben, eine endliche Gruppe, bei der die Ordnung nur durch höchstens zwei verschiedene Primzahlen teilbar ist, deswegen Q A Q B oder Q Alpha, dass man dann von so einer Gruppe, und zwar egal wie groß sie ist, egal was die Primzahlen sind, zeigen kann, dass sie auflösbar ist. Und das ist eine ziemliche Sensation. Wir können das mit dem, was wir in der Vorlesung erarbeitet haben. Man kann da anders dran gehen, ohne Darstellungstheorie. Da braucht man aber auch eine ganze Vorlesung, um sich dahin zu arbeiten, weil man nämlich dann entsprechend die gruppentheoretische Erzeugung hat. Wer das sehen will, ne, ich habe schon Werbung gemacht, im Sommer machen wir das. Da können Sie sich dann also quasi die Doppelpackung Burnside abholen, wenn Sie wollen. Bis nächste Woche!